Ich habe ja gesagt, Sprachen war nicht so mein Ding und wir reden von, wenn wir von nicht so mein Ding reden, reden wir von Bauchschmerzen, wenn man in die Schule gefahren ist, weil es Französisch gab.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Schule des Lebens. Mein Name ist Frederik Harcourt. Ich bin Vater von zwei wundervollen Töchtern, Unternehmer und gemeinsam mit meiner Frau Julia Gründer von Cleverly. In diesem Podcast versuche ich zu ergründen, ob Schule unsere Kinder gut auf die Berufswelt von morgen vorbereitet und wie die Schule des Lebens aussehen könnte. Die Frage, wer ich bin, was ich kann und was mich mal beruflich wirklich erfüllt, ist eine sehr individuelle. Wie können wir unsere Kinder dabei unterstützen, dass sie genau das für sich herausfinden und welche Rolle könnte die Schule dabei spielen? Darüber spreche ich in jeder Folge mit tollen Gästen und Gästinnen und beleuchte dabei auch, welche Erfahrungen Sie mit Schule gemacht haben und wie Ihre Vision von der Schule der Zukunft aussieht. Viel Freude bei der heutigen Folge Schule des Lebens. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Schule des Lebens. Wir machen jetzt immer einmal die Woche, sprechen wir über Schule. Also ich gemeinsam mit den unterschiedlichsten Leuten, die alle, würde ich mal sagen, zur Schule gegangen sind, aber da einen unterschiedlichen Blick drauf haben. Und das gar nicht lang, so 20, 25 Minuten, das ist der Plan wöchentlich. Und ich freue mich total, dass in der allerersten Episode niemand Geringeres als mein guter Freund, und jetzt Achtung, Schulfreund, Marco Alberti da ist. Marco, toll, dass du dich bereit erklärt hast, sozusagen das erste Opfer zu sein und heute Rede und Antwort zu stehen und mit mir über deine Schulzeit und meine Schulzeit und über Schule zu sprechen. Hallo Marco.
Hallo, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Marco, vielleicht um sozusagen das gleich vorwegzunehmen, wir beiden kennen uns schon eine Weile, weil wir waren gemeinsam auf dem altehrwürdigen Gutenberg-Gymnasium in Wiesbaden.
Ja.
Und lass mich vielleicht gleich mit der ersten Frage einsteigen. Bei mir ist es ja so, bei mir gab es eine Kombination. Ich war die ersten 6 Jahre auf der Waldorfschule und dann bin ich aufs Gutenberg-Gymnasium gewechselt. Mhm. Auf welcher Grundschule warst du denn unterwegs?
Ich würde sagen, das ist eine ganz normale Grundschule. Die Otto-Stückrad-Schule hieß die damals. Mhm. Also jetzt kein sonderliches pädagogisches Konzept, sondern eine klassische Schullaufbahn habe ich quasi hingelegt.
Und warst du, das weiß ich nämlich gar nicht, warst du ein guter Schüler, Marco? Warst du so Kategorie Streber oder warst du der Lässige, ja, der Coole? Wie warst du da eigentlich unterwegs?
In between, also von allem ein bisschen. Ich war auf jeden Fall nicht Streber. Ich hatte Fächer, in denen war ich extrem gut. Sowas wie, weiß gar nicht, wie das hieß, aber Wirtschaft basically. Also das war so das Fach. Das waren so 15-Punkte-Fach und dann hatte ich noch Mathe-Leistung. Das war mehr so 2 Punkte. Also ich habe auf jeden Fall es auf ein sehr ausgewogenes Spektrum und dann auf ein mittelprächtiges Ergebnis geschafft, würde ich sagen.
Aber ganz ernsthaft, Marco, jetzt kennen wir uns schon so lange, dass du Mathe-Leistung gegangen bist. Ich hätte das abgewählt, wenn ich es hätte abwählen können, konnte ich aber nicht. Du hast wirklich Mathe-Leistung dir gegeben?
Bis dahin war es eigentlich ganz gut, ja.
Okay, crazy.
Ich dachte, ich könnte es besser. Im Nachhinein muss ich sagen, war das trotzdem nicht verkehrt, weil heute hilft mir das wahrscheinlich bei dem ein oder anderen Denkmodell. Aber in meiner schulischen Karriere war das nicht sonderlich erfolgsversprechend. Und wo ich wirklich eine komplette Ausfallerscheinung war, war in Sprachen, muss man sagen. Also ich habe ja mit Französisch angefangen, wie du weißt. Das lief nicht so doll und meine Englischkarriere in der Schule war leider auch begrenzt erfolgreich. Also von daher durchaus ein ausgewogenes Bild.
Dann waren wir sozusagen auch damals schon herrlich komplementär, denn deine sozusagen Stärken waren meine Schwächen und ich war wiederum in Sprachen. Ich hatte Französisch Leistungskurs, 13 Punkte, das war eine Bank. Und Sportleistung, was anderes, ja, nicht funktioniert. Und sag mal, Marco, wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst, die ja auch ein bisschen unsere Schulzeit war, was hast du da, was kommen da für Gedanken in die hoch? Wir beiden haben ja lustigerweise in einem Vlog von mir auch, sind wir mal gemeinsam zurück in die Heimat gefahren und auch an unsere Schule gegangen. Ja. Aber wenn du so an Schule und die Schulzeit denkst, was sind da so irgendwie Gefühle, die hochkommen, vielleicht gute und nicht so gute, teil mal.
Ich habe das mal kurz reflektiert, weil das die Frage der Schule des Lebens ist ja so ein bisschen, wie bereitet das mich auf mein Leben vor oder wie hat das mich auf mein Leben vorbereitet? Und ich würde sagen, da waren ganz viele Sachen dabei, die waren sehr, ja, auswendig lernen und dann wieder rezitieren und das war überhaupt nicht mein Ding und da konnte ich auch weder irgendwie performen, noch hat mir das irgendwie gefühlt sonderlich viel gebracht. Also mein chemisches Grundverständnis ist eine Katastrophe, weil das so ein auswendig lernen und wiedergeben Ding für mich war. Aber die Sachen, die ich mir irgendwie herleiten musste, die waren irgendwie A, in den Ergebnissen gut. Also ich habe dann bei diesen ganzen Gemeinschaftskunde, Wirtschaft, wie auch immer diese Themen waren, halt Bücher drumherum gelesen und mir viele Sachen hergeleitet dann am Ende, wie sie sein mussten. Und das hat mich, das prägt mich bis heute und das hat mir viel gebracht in meinem allgemeinen Denkweg so. Und dann natürlich auch die Lehrer, die damit verbunden waren, die waren eher die, die mein Leben dahingehend geprägt haben, dass ich sagen würde, da kann ich drauf zurückgreifen und zurückblicken und sagen, oh, das war was. Und vielleicht noch so ein kleiner Randbemerkung. Die Dinge, die man neben der schulischen Fächer, aber innerhalb des schulischen Kontexts gemacht hat, sowas wie Klassensprecher, irgendwelche Sachen organisieren, diese ganzen Organisationskomitees vom Abitur, irgendwelche übergreifenden Partys mit anderen Schulen. Das sind die Sachen, die haben A, viel Spaß gemacht und die sind dann in dem Muster auch später extrem häufig wieder aufgetreten, weil die hatten schon eine leicht politische Komponente. Also ich habe auch Ärger kassiert in der Schule, aber ich konnte ihn immer kompensieren, weil ich über die richtigen politischen, sagen wir mal, Verknüpfungen verfügte, weil ich mich an anderen Feldern auch engagiert habe. Und ich finde, das hat mir durchaus fürs Leben schon einiges gezeigt, wie es, wenn man sich engagiert, wo einem das hin oder dass das helfen kann und wo einem das helfen kann.
Ich glaube, das ist auch sozusagen, also mein Rückblick ist ein total anderer als deiner, aber das ist auch wiederum bei uns wieder nicht untypisch. Aber ich glaube, was Schule, also was aus meiner Perspektive auch rückblickend die Stärke von Schule auch damals schon war, ist tatsächlich sozusagen dieser, lass mich es mal, dieser soziale Aspekt nennen. Ja, also dass man in Gruppen, im Kontext von sozialem Austausch Dinge macht und erfährt und sich reibt und austestet und so weiter, im Klassenverbund, im Schulverbund, im schulübergreifenden Verbund. Und das finde ich, ist auch eine echte Stärke von Schule damals wie heute. Bei mir war es total anders. Ich war ja die ersten 6 Jahre auf der Freien Waldorfschule Wiesbaden. Ich glaube, ich war der erste Jahrgang, der diese Schule eröffnet hat. Okay. Ich weiß auch nicht genau, was meine Eltern getrieben hat, mich damals auf die Waldorfschule zu schicken. Die sind jetzt nicht so irgendwie, keine Ahnung, sind auch eher konservativ, aber vielleicht dachten sie, vielleicht tut mir diese Schulform mal gut. Ich habe ja 2 jüngere Geschwister, das heißt, vielleicht haben die einfach, wir probieren es mal mit dem Friedrich aus und wenn es schief geht, dann müssen die anderen es nicht erfahren. Ja. Aber das war eine richtig gute Zeit, diese ersten 6 Jahre. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, ich hatte einen ganz, ganz großartigen Klassenlehrer, den Herrn Müller, der, und das ist besonders an der Waldorfschule, du kriegst immer einen Zeugnisspruch am Tag. Also ich bin dann am Mittwoch geboren und jeden Mittwoch habe ich dann sozusagen meinen Zeugnisspruch vor der ganzen Klasse aufgetragen, der dann jedes Jahr neu war, den der Klassenlehrer immer für jeden Schüler geschrieben hat, so ein bisschen angepasst auf die Persönlichkeit und die Entwicklung in dem Jahr. Und dieses ganze Thema freie Sprechen auch vor der Gruppe und ein Stück weit auch schon diese Persönlichkeitsentwicklung, die dadurch auch früh erkennbar wurde, das hat mir total geholfen. Dann bin ich aber weggegangen von der Waldorfschule, weil dann, je später das wurde, kamen immer mehr schlechte Schüler von anderen Schulen auf die Waldorfschule und sagten, hier muss man nichts lernen, hier gibt es keine Noten, hier ist das Schlaraffenland. Ja. Und dann hat sozusagen gefühlt das Gesamtlevel ein bisschen gelitten und dann bin ich aufs Gutenberg-Gymnasium eben gewechselt zur 7. Klasse. Hatte da den besten Notendurchschnitt ever, irgendwie 1,3. Habe aber dann eben auch begriffen für mich, dass Schule mir wirklich nichts bringt. Ich hätte
mal 1,3. Das ist ja das
in
ist
der
ja,
7. Klasse.
Das ist ja streberhaft. Wie ging das weiter? Genau.
Abitur habe ich dann, glaube ich, mit 2,1 gemacht, 2,2, sowas in dieser Richtung.
Okay.
Aber ohne sozusagen Aufwand zu betreiben, weil ich für mich festgestellt habe, dass Schule mir nichts bringt. Keinen echten Mehrwert gleich. Ich bin zum Beispiel auch der Überzeugung, ich hätte total, wäre fein damit gewesen, Marco, nach der 7. Klasse, 8. Klasse kein Mathe mehr zu haben, weil alles, was danach kam, also brauche ich heute nicht. Aber vor allem, ja, also in meiner Wahrnehmung, ja, also es ist mein Dafürhalten und dann lieber den Fokus auf andere Themen zu setzen. Und ich habe eigentlich die Schulzeit dann mehr auf dem Hockeyplatz verbracht und nicht so wirklich in der Schule. Und deswegen, wenn ich auch so zurückblicke auf meine Schulzeit, würde ich schon sagen, dass ganz wenig von dem, was ich heute tue, für mich herausgefunden habe, dass ich das gerne mache, also ein bisschen, was meine Potenziale betrifft, da wurde nicht wirklich was in der Schule von, da habe ich der Schule nichts zu verdanken, würde ich das mal so stark sogar formulieren wollen.
Aber hast du dich auf so Sachen eingelassen, wie irgendwelche, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, AGs oder solche Sachen, also wo man auch neben dem festen Plan Sachen fördern konnte oder, also quasi vorweggeschickt, ich nicht. Also da gab es Angebote, die ich eigentlich einfach ignoriert habe, weil ich so schnell wie möglich wieder raus wollte aus dem Laden. Aber es wäre ja was gewesen, wo man hätte Sachen auf der Seite fördern können. Hast du das gemacht?
Nee, weil ich dann sozusagen immer ab 13:30 Uhr auf den Hockeyplatz gegangen bin und das hat dann irgendwie meine Nachmittage bestimmt. Aber was mich einfach sozusagen, ich habe einfach gemerkt, und ich weiß nicht, ob das dann wirklich das Lernen fürs Leben war, ich musste so ebenso Fächer wie Physik, Chemie, Mathe bis in die hohen Klassenstufen weitermachen und ich habe einfach brutal gelitten. Und Kaspar, mein Klassenkamerad, der neben mir saß, der exzellent war in den Naturwissenschaften, der hat auch gelitten, weil ich halt Nullchecker immer nur versucht habe, von ihm abzuschreiben oder irgendwie da durchzukommen. Und ich habe es gehasst. Und dann war sozusagen, hat man wirklich gemerkt, wie in einer und derselben Klasse jemand sitzt, der brillant in Chemie oder Mathematik ist und einer, der es gar nicht kann. Und trotzdem sind die gezwungen, da den gleichen Unterricht zu bekommen. Und das war da, wo ich sage, hey, hätte ich nicht dann irgendwie ab der 10. Klasse einfach in eine andere Richtung abbiegen können und mehr von dem machen können. Und das ist durch das Leistungskurssystem irgendwie nicht ausreichend repräsentiert. Und deswegen habe ich dann einfach gesagt, ich mache jetzt, I make the best out of it und schaue, dass ich irgendwie einen halbwegs vernünftigen Notendurchschnitt bekomme. Aber habe nicht viel mehr. Und auch, ich hatte diesen einen Lehrer in der Waldorfschule, aber mehr auch lehrermäßig hat mich das nicht weiter irgendwie begeistert, ja.
Also was ich unterstreichen würde, ist auf jeden Fall, die Leute, mit denen man da zusammen war und da durchgegangen ist, die haben auf jeden Fall am meisten unser Leben geprägt, finde ich, weil das war schon ein sehr starker Verbund und mit denen treffe ich mich auch heute noch regelmäßig, zwar auch nicht in so kurzen Abständen, wie man das früher getan hat, aber dennoch regelmäßig, was ich sehr mag und schätze und das ist, glaube ich, schon auch was man, also diesen sozialen Verbund, den nimmt man auf jeden Fall mit.
Ja.
Aber jetzt habe ich mal eine Frage. Du machst da ja jetzt sozusagen dein Business draus, in dem Kontext dieses Format ja auch läuft. Mhm. Was hat dich denn dazu gedrängt, das zu tun, das jetzt sozusagen zu deinem Thema zu machen, Schule als Hauptbeschäftigung wieder, nachdem man ja jetzt dann irgendwann froh war, dass man da raus ist? Also ja. Wieso nimmst du dich der Sache wieder an?
Naja, weil ich mir, also ich der Überzeugung bin, dass Schule bei mir damals nicht so einen guten Job gemacht hat, wie es hätte machen können, um sozusagen früher meine Potenziale auch tatsächlich, mir dabei zu helfen, meine Potenziale zu erkennen und die in der Schulzeit, weil, ey, vergiss nicht, wie viele Stunden man jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr da in dieser, also wie, du verbringst einfach 12, 13 Jahre da. So, und da war jetzt mein Resümee, dass Schule mich da ein bisschen da keinen guten Job gemacht hat. Und jetzt habe ich selbst zwei schulpflichtige Kinder, 22 Jahre später habe ich zwei schulpflichtige Kinder und habe mir in dem Kontext die Frage gestellt, die sind gerade losgelaufen jetzt in die Schulzeit, hat sich denn Schule stark verändert seither? Um dann zu konstatieren, auch in den Gesprächen dann sozusagen mit der Grundschule, auf die gegangen sind und so weiter, nee, hat sich nicht stark verändert. Das heißt, es ist immer noch dieses sehr starre System, in das unsere Kinder reingeworfen werden und dann relativ gleich gestreamt irgendwie dann hinten wieder rausfallen. Und das hat mich super nachdenklich gemacht, weil ich gedacht habe, jetzt hat sich nicht so wirklich viel verändert in den letzten 22 Jahren in der Schule, aber in der Welt schon. Ich mir überlege, als ich 99 Abitur gemacht habe, da gab es noch kein Handy, da gab es gerade ein Handy, das kam so 97, glaube ich. Aber sozusagen, da war ja ganz, die Welt war nicht so digital, die Anforderung auch an einen selbst im Arbeitsleben und so weiter und so fort. So, und da ist nicht so viel passiert. Und dann habe ich gesagt, okay, das kann ja eigentlich nicht sein, Weil wenn es wirklich konsequent um die Vorbereitung aufs Leben geht und die Frage, dass jeder Einzelne seine Potenziale erkennt und die dann fördert und das so früh wie möglich, dann müssen wir da Schule, wie sie heute ist, entweder verändern auf vielen Ebenen, meines Erachtens nach, was den Lehrplan betrifft, was natürlich auch die Form, wie unterrichtet betrifft, was unterrichtet betrifft und so weiter. Und dann war so, wie könnte ich da einen Impact drauf haben? Und der eine Weg wäre gewesen, ich gehe vielleicht in die Politik, aber da habe ich mich super schnell von verabschiedet. Und da habe ich gesagt, ja, und vielleicht ist dann ein Alternativ, also nicht Alternativ, sondern ein begleitendes Angebot, wenn man so möchte, das Richtige, um ein bisschen ein Stück weit das zu kompensieren, auch das zu kompensieren, was mittlerweile als Phänomen in den Familien angekommen ist, die schulpflichtige Kinder haben, nämlich die Tatsache, dass sozusagen das, was in der Schule, wie sie heute ist, alles nicht so richtig funktioniert, endet dann im Kontext von Lernstress und Überlastung und Stress in der Familie, in den Familien. Oftmals ist das Thema schlechte Noten das Symptom, ja, und darunter liegt viel mehr. Und das hat mich dann auf die Idee gebracht zu sagen, lass uns doch da eine Lösung bauen, wo wir ganz eigene Themen setzen können und den Kindern und aber auch den Familien eigentlich helfen, nebst dem, was sie in der Schule lernen müssen, auch andere Themen, die aus unserer Perspektive wirklich aufs Leben vorbereiten, mitnehmen zu können. Und das war sozusagen die initiale Idee von Cleverly.
Stellst du die Inhalte einer klassisch-humanistischen Grundausbildung in Frage oder würdest du sagen, die sind weiterhin valide?
Ich würde sie erstmal in Frage stellen, ja.
Okay.
Also ich würde sie erstmal in Frage stellen. Ich glaube, dass sozusagen die klassische humanistische Grundausbildung ist per se keine schlechte. Ich glaube aber, das sehr starre System, in dem das dann stattfindet, und ich glaube, dass ganz viele Themen und Lerninhalte, die nicht Teil des Lehrplans sind, sein könnten oder müssten. Ja? Und dass sozusagen dieses... Also ich glaube auch, dass wir Noten entmachten müssen. Ich glaube, dass das Thema Noten, und seien wir doch mal ganz ehrlich, Marco, wir haben uns in unserer Schulzeit auf unsere Noten optimiert, wie du es ja selbst gesagt hast. Sachen gelernt, damit wir irgendwie einen halbwegs guten Schnitt. Also, und das Thema Noten ist, glaube ich, wird viel zu hoch gehängt, weil am Ende des Tages der beste Arzt ist nicht der mit dem besten Notendurchschnitt. Und der beste Wissenschaftler und Wirtschafter auch nicht. Aber darauf werden wir getrimmt. Und deswegen glaube ich sage nicht, dass wir Noten abschaffen sollten, aber ich glaube, dass wir Noten entmachten sollten. Und deswegen glaube ich, dass wir alternative Skills auch lehren sollten und als Teil dieses Systems machen sollten, was sie aktuell eben nicht sind.
Und was sind das dann für Skills oder für zusätzliche Themen, die ihr bei Cleverly dann dazufügt zu dem klassischen Lehrplan?
Also was wir machen inhaltlich ist, dass wir schon einstarten, wir machen eine Kombination. Das heißt, bei Cleverly kannst du klassische Notenverbesserung über Nachhilfe bekommen. Und das ist auch so, wie die meisten sozusagen Eltern auch auf uns zukommen, die sagen, hey, der Max, 8. Klasse, Bayern, hat Schwierigkeiten in Mathe, ist da momentan auf einer 4-, der muss irgendwie auf eine 3 oder 2, könnt ihr uns da helfen? Und da helfen wir sozusagen auf der Ebene auch klassisch durch einen sehr, sehr guten Mathe-Nachhilfelehrer für den Max. Aber zusätzlich machen wir das, worum es uns im Kern auch schwerpunktmäßig geht, und das ist das, was wir Mentoring bezeichnen. Das heißt, bei uns festangestellte Mentoren führen dann ein Gespräch mit dem Max, lernen den kennen, lernen auch die Eltern besser kennen, um zu verstehen, was liegt denn eigentlich noch unterhalb dieses Problems schlechte Mathe-Note. Und da haben wir ganz viele unterschiedliche Themen, an denen wir dann arbeiten. Also wir haben zum Beispiel sowas wie: ganz viele Schüler haben nie wirklich gelernt zu lernen, also lernen. Wir haben aber auch so Themen wie Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, was nicht vorhanden ist, woran man arbeiten kann, was ein super spannendes Thema ist. Ja. Wir haben aber auch Themen wie Schul- und Prüfungsangst. Also die Palette ist relativ breit, und das sind Themen, die wir für total wichtig halten und wo wir auch merken, dass wenn wir parallel daran arbeiten, dann verbessert sich sozusagen alles. Nämlich die Schulnote, Max sein Auftreten insgesamt, auch übrigens dann in den anderen Fächern, und das Verhältnis, was zu Hause oder das, was die Dynamik im Familienverbund. Und das ist großartig, und das ist das, was wir sozusagen da versuchen zu tun.
Also ich versuche das mal kurz zu reflektieren mit meiner eigenen Karriere sozusagen. Ich habe ja gesagt, Sprachen war nicht so mein Ding, und wir reden von wenn wir von nicht so mein Ding reden, reden wir von Bauchschmerzen, wenn man in die Schule gefahren ist, weil es Französisch gab. Mhm. Nicht, weil man es nicht gemacht hat, sondern weil man so Angst hatte, dran zu kommen. Mhm. Und wenn man dann dran kam, würde ich sagen, das Reh im Scheinwerferlicht trifft es ganz gut. Also das würde, das sind schon spontane Lähmungserscheinungen, die da aufgetreten sind, bis zu kompletter Leistungsverweigerung. Jetzt hätte ich ja total Spaß dran gehabt, mich mit anderen irgendwie so austauschen zu können. Also ich hätte es ja gerne gekonnt, aber irgendwo stand die Angst mir so im Weg, dass ich dem ganzen Thema so aus dem Weg gegangen bin, dass, lustiger, also Fun Fact, das hat sich bis in mein Studium gezogen. Die Englischklassen in meinem Studium habe ich auch mehr oder minder geschwänzt, damit man da bloß nicht interagieren musste. Das ist ja genau der Punkt. Eigentlich, es lag nicht an den Vokabeln. Also das hätte man ja lernen können und das habe ich auch gelernt. So, das ging schon irgendwie rauszufinden, was jetzt Bett auf Französisch heißt. Die Frage ist halt, sich damit auseinanderzusetzen, wie geht man damit um, wenn man es falsch ausspricht und wie finden es die anderen und dieser ganze Krempel. Und der hat sehr, sehr lange, ich würde sagen, das hat bis in die Mitte meiner 30er mindestens angehalten, bis ich damit irgendwie einen Umgang gefunden habe. Du sagst, das hätte man lösen können mit eurem Ansatz.
Oh ja, Marco, also das ist, danke für diese Steilvorlage. Du wärst damals genau ein prädestinierter Fall für Cleverly gewesen, weil das Symptom war eine schlechte Note in Französisch und deine Eltern hätten dann sozusagen mit diesem Symptom zu einer Nachhilfeplattform kommen können, zum Beispiel zu uns, sagt der Marco.
So. Also wir sind zur Nachhilfe gegangen, ne? Das hat aber ein Problem. Es hat dann von einer 5 auf eine, also gerade so immer an der Versetzungsgrenze lang geschrammelt.
Genau. Aber wenn du dann, und das ist genau der Belief, wenn du dann sozusagen zu Cleverly gekommen wärst damals, wenn es das schon gegeben hätte, dann hättest du ja auch an den Vokabeln gearbeitet mit einer Nachhilfelehrerin, aber im Kern mit einer Mentorin an dem Thema Schulprüfungsangst, weil das, was du erklärt hast, was du gerade beschrieben hast, das haben ganz viele, viel mehr, als man sich das denken könnte, das Thema dran zu sein, Scheinwerferlicht, vor der Gruppe zu sprechen, Fehler zu machen. Und genau das sozusagen, daran arbeiten dann unsere Mentoren mit den Kindern und den Schülern und helfen denen und geben denen da sozusagen Werkzeuge mit an die Hand, dass das aufgearbeitet werden kann und dass das besser wird. Und das kann selbst ein richtig guter Nachhilfelehrer im Französisch, das ist nicht sein Skillset. Sein Skillset sind Vokabeln lernen, ja. Und in dieser Kombination hätte man da sozusagen schon früher dir helfen können. Und das hätte dir dann übrigens auch, und das ist ja genau das, was du sagst, deswegen liebe ich dir, dein Beispiel oder dich da, auch dir auch im Englisch geholfen und auch in anderen sozusagen Themen, die ähnlich gelagert sind. Und deswegen natürlich viel weitreichender und tiefgehender als nur eine Note zu verbessern.
Ja, das wäre ja das gleiche Thema, waren ja dann auch Biologiereferate, wo man gedacht hat, um Gottes Willen, jetzt muss ich da irgendwas vor mir hinstammeln. Und das hätte auf jeden Fall viele Teile der Laufbahn deutlich früher, deutlich einfacher gemacht, wenn es das damals schon gegeben hätte. Mit was muss man denn dann zu euch kommen? Also ich hätte ja jetzt als Kind wahrscheinlich auch nicht gesagt, so, puh, ich habe immer Angst, wenn die mich da dran nimmt, dann traue ich mich da nicht, was falsch zu machen, sondern ich hätte wahrscheinlich gesagt, ich habe keinen Bock auf Französisch. Mhm.
Ja, genau. Und das ist sozusagen, und das ist so ein bisschen die Magic, dass initial kommst du ja auch wahrscheinlich nicht freiwillig zu uns, sondern deine Eltern sagen, dass du zu uns kommen sollst, um die Not zu verbessern.
Ja.
Und dann in diesen Kennenlerngesprächen, die wir dann mit unseren Kindern, mit den Kindern führen, die Mentoren mit den Kindern führen, da wird genau sowas sozusagen herausgefunden. Und das ist das, wo ja deren Kernkompetenz auch steckt, zu ergründen, wo bei dir wirklich der Hase begraben liegt, um dann dir die richtigen Tools an die Hand zu geben. Ja? Und das ist ja nur ein Thema, das ist total spannend. Das war jetzt ein Thema, wo dir heute auch bewusst ist, dass du das damals hattest.
Ja.
Aber es gibt noch so viele andere sozusagen Themen, wo die Kinder dann, und das muss man einfach fairerweise sagen, alleingelassen sind, weil die Klassenlehrerin, der Klassenlehrer, die können das nicht kompensieren mit einer Klassengröße von irgendwie 26, 28 Kindern. Ne? Zu Hause kann das auch nicht aufgefangen werden, weil da hast du jetzt Eltern, die in einem anderen Kontext auch unterwegs sind. Und deswegen haben wir eben ganz, gibt es ganz viele Fälle, wo das dann einfach sich durchzieht, ja. Und wo es dann immer heißt, der wird einfach nicht besser in Französisch. Ich verstehe das nicht. Wir machen jetzt anderthalb Jahre Nachhilfe.
Gefühlt wurde es immer schlimmer. Mit der, also, weil es ja, wurde genau. ja immer, der Scheinwerfer wurde ja dann immer weiter drauf gehalten. So, ja, so, du sitzt ja. jetzt nicht mehr ganz hinten, sondern ganz vorne. Und ich so, um Gottes ja. Willen, das ja. wird ja immer schrecklicher, so, dass man irgendwann ja. gar nicht mehr hin wollte. Aber vielleicht für dich hilfreich, das Einzige, was mich motiviert hat, da irgendwie, sagen wir mal, auf diesem ganzen Nachhilfethema mitzumachen, war, meine Freundin nicht zu verlieren. Ha. Das war die Triebfeder, wo ich gesagt habe, naja, komm, ansonsten hätte ich dieses Französisch komplett irgendwie abgeschrieben. Mhm. Aber dieses, ja gut, dann ziehen die anderen weiter und du musst noch mal eine Runde zurück. Ja. Es hätte den Vorteil gehabt, wir wären dann vielleicht in der gleichen Klasse geendet. Aber ich wollte meine Freundin nicht verlieren. Und das war so der einzig reale Motivator, der mich dann getrieben hat, doch da irgendwie zumindest mal über Wasser zu bleiben. Das fand ich auch eine spannende Beobachtung.
Ja. Ja, und vielleicht, was wir einfach festgestellt haben, und das glaube ich, da hilft sehr, Marco, dass Björn, mit dem ich das gegründet habe, der ist ja auch Familienvater von zwei schulpflichtigen Kindern, die sind schon ein bisschen älter, 9 und 14. Wir wissen halt sozusagen, wir kennen diese Herausforderungen, die Familien mit schulpflichtigen Kindern haben und die Kinder haben. Und aus dieser Denke heraus ist dann am Ende auch unser Lösungsansatz für, wie muss Nachhilfe eigentlich heute aussehen, gekommen. Und wir sind ja jetzt erst seit 6 Monaten unterwegs, also ist noch alles frisch, aber es ist so schön zu sehen, dass das, was eine Idee war, tatsächlich sich jetzt so entfaltet und so angenommen wird, initial mal von den Eltern, weil wir haben auch Themen wie Lern- und Arbeitsverhalten. Ja, natürlich, Lern- und Arbeitsverhalten, da muss man hier einen ordentlichen Schreibtisch haben. Aber der Funke springt ganz schnell über dann auf die Kinder, über die persönliche Beziehung, die wir aufbauen zwischen den Mentoren und den Schülern und Schülerinnen. Und das ist total schön. Und die Verlängerung dessen ist ja auch ein bisschen mein oder unser Wunsch, Themen setzen zu können, auch inhaltliche Themen setzen zu können, die eben nicht Teil des Lehrplans sind. Also sowas wie Finanzen, Unternehmertum, gesunde Ernährung, Umwelt, also alle Sachen, die wir für relevant erachten, die dann auch Teil eines sozusagen Cleverly-Lehrplans werden können, was super toll ist. Und alles sozusagen mit dem großen Fundament oder der großen Vision, dass wir unseren Kindern helfen, herauszufinden, was eigentlich wirklich ihre Potenziale sind, um diese entfalten zu können und um am Ende des Tages dann sozusagen ein Leben lang das zu machen, was sie wirklich lieben. Und das ist etwas, wo wir glauben, dass wir da einen Unterschied machen können und das rauskitzeln können. Und das ist so spannend, Marco, weil schon mal eine 12-Klässlerin, bei uns der 1. bis 13. Klasse, eine 12-Klässlerin hat natürlich ganz andere Herausforderungen und Fragestellungen im Leben. Was soll ich mal tun? Ich weiß es nicht. Mein Dad sagt, Steuerberaterin, aber ich bin mir nicht so sicher. Das Arbeitsamt sagt das, ich bin mir nicht sicher. So, das heißt, das sind Themen, die wir da haben. Und dann haben wir 2-Klässlerinnen, da sind die Themen sowas wie, ja, ich kann kein Mathe, weil meine Mama schon kein Mathe konnte. Und deswegen kann ich kein Mathe. So, und da anzusetzen, ja, und das ist so toll. Und das ist eben mehr Schule des Lebens fürs Leben als nur Notenverbesserung. Und in der Kombination glaube ich, dass uns da echt was ganz Spannendes gelingen könnte, ja.
Mega, also mega spannend. Ich glaube, dass, und wie du sagst, dass man mehr machen kann von dem, was man eigentlich wirklich liebt zu tun, ist ja genau das. Also ich hätte ein paar Sachen viel einfacher machen können und manche hätte ich überhaupt machen können, wenn das mit den Sprachen mir irgendwie leichter von der Hand gegangen wäre.
Ja.
Deutlich früher oder überhaupt. Und ich glaube schon, dass das eine valide Lösung sein kann für das, was ihr euch da vorgenommen habt.
Ja, ich halte dich auf jeden Fall weit auf dem Laufenden. Ich freue mich sehr, Marco, dass du sozusagen mich hier unterstützt hast, mir Mut gemacht hast für diese erste Folge Schule des Lebens.
Auf jeden Fall.
Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. In den nächsten Wochen werden noch weitere spannende Gäste und Gästinnen kommen, die alle sozusagen über Schule sprechen mit mir, über die Schule, wie sie damals war, wie sie heute ist, wie sie vielleicht sein könnte, ihre eigenen Erfahrungen. Also ich freue mich, wenn ihr einmal die Woche jetzt hier dabei seid. Das war die allererste Folge von Schule des Lebens mit dem wundervollen, großartigen Marco Alberti. Ich freue mich, euch nächste Woche wieder zu sehen. Bis dann. Ciao, ciao.